Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe gibt es ein schnelles Wrap-up von mir zu den Serien der ersten Runde, die noch nicht beendet wurden. Ich versuche mich da möglichst kurz zu halten. Wir beginnen in der Eastern Conference in der Serie zwischen den Buffalo Sabres und den Boston Bruins. Buffalo hatte sich eine 3-1 Führung erspielt, 3-1 und 6-1 auswärts in Boston gewonnen. Dann gab es Spiel Nummer 5, das war ein Low-Scoring-Game, wenig überraschend, Führung für Buffalo. Im ersten Spielabschnitt war es, meine ich, genau, Rasmus Dahlin mit einem Powerplay-Tor, Elias Lindholm so ein bisschen zufällig aus der Drehung, der Ausgleich im zweiten Drittel, dann blieb es torlos. Im letzten Spielabschnitt und David Pastrnak bekommt dann so ein Semi-Breakaway, würde ich sagen, richtig schöne Bewegung von ihm. Und der Siegtreffer in der Verlängerung für Boston und die schicken die Serie wieder zurück nach Massachusetts. Und es ist so gewesen, dass natürlich die Halle sich gefreut hatte. Buffalo, ihr wisst es, seit langem erstmal wieder in den Playoffs und jetzt die Gelegenheit auch noch auf eigenem Eis eine Serie zuzumachen. Aber das gelingt nicht. Und es ist so, wir gehen eben wieder zurück nach Boston. Da passiert dann aus Sicht der Bruins leider das, was wir häufig gesehen haben in dieser Serie, zumindest in den Spielen in Boston. Die Sabres gehen in Führung, Alex Tuck schön freigespielt von Rasmus Dahlin, Matthias Samuelsson mit einem Schuss, wo sehr, sehr viel Verkehr vom Tor von Swayman ist. 2-0 Führung nach dem ersten Drittel, dann ist es so, dass David Pastrnak nochmal verkürzt auf 2-1 im Mittelabschnitt und dann ein furchtbarer Fehler. Face-off in der offensiven Zone für die Bruins. Das Face-off verlieren sie, der Puck geht auch immer noch relativ langsam zurück ins eigene Drittel der Bruins und das Duell gegen Josh Stone, das können sie da nicht gewinnen. Und direkt vorm Tor sind zwei Sabres frei. Zach Benson bekommt dann da den Puck und ohne Chance Swayman. Das 3-1, die Vorentscheidung und dann noch Josh Norris nachher mit seinem ersten Tor in den Playoffs und der Deckel drauf. 4-1, der Sieg in Spiel Nummer 6. Dreimal auswärts gewonnen für die Buffalo Sabres, auch Boston zweimal, also die Serie der Auswärtssiege ein bisschen. Und am Ende doch, denke ich, verdient, dass die Sabres sich durchgesetzt haben. Über die werde ich sicherlich in der Vorschau dann reden. Zu Boston ist einfach nur zu sagen, dass sie eine ganz, ganz tolle Saison gespielt haben. Weit über den Erwartungen, finde ich, was man vor der Saison prognostiziert hat. Sie haben die Playoffs erreicht, sie haben in den Playoffs 2 Spiele gewonnen. Das war schon sehr, sehr gut. Marco Sturm hat danach gesagt, dass er jeden Tag mit Freude zur Arbeit gegangen ist. Und das hat man auch so ein bisschen gemerkt, denke ich, dass das Team zusammengewachsen ist, dass das eine Mannschaft ist. Ich muss am Ende allerdings übrigens auch noch eine Szene erwähnen, das fällt mir gerade ein. Charlie McAvoy hat am Ende noch ein Game Misconduct bekommen, weil er wie ein Baseballschläger seinen Stock Richtung Zach Benson geschwungen hat. Der hat vorher einen Chip gemacht gegen McAvoy, da war es ja schon 4-1 Partie entschieden. Er hat, glaube ich, auch gedacht, das war ein Slewfoot, also keine tolle Aktion von Benson, aber das rechtfertigt überhaupt nicht, was McAvoy da gemacht hat. Der hat übrigens ein In-Person-Hearing jetzt bekommen und ein Angebot zum In-Person-Hearing bekommen vom Department of Player Safety. Das heißt also, sie denken drüber nach, ihm mehr als 5 Spiele Sperre zu geben. Grundsätzlich ja, in Ordnung. Allerdings habt ihr ja die Meinung von mir auch zu anderen Aktionen gehört. Und wenn das 5 Spiele sind, ja, passt. Aber wie gesagt, ein Repeat-Offender zum Beispiel für einen Cross-Check gegen den Kopf, das sind für mich auch 5 oder mehr im Normalfall. Aber gut, wir wissen, Department of Player Safety hat mit Sinnhaftigkeit und mit Kontinuität und mit irgendeiner Verlässlichkeit nichts zu tun. Das an der Stelle. Ansonsten nochmal zurückzukommen zu Boston. Sehr gut finde ich die Saison. Sie haben mit Swayman einen Torhüter gehabt, der das Trainingscamp dann mitgemacht hat, nicht wie im Vorjahr, sehr zuverlässig war. Sie haben eine Mannschaft gehabt, wo sich einige rauskristallisiert haben, die man vorher so nicht erwartet hätte. Sie sind jetzt an einem Punkt, wo sie sich so ein bisschen Gedanken machen müssen, wie sie es aufbauen. Natürlich willst du möglichst schnell wieder ein Titelkandidat werden, vor allem für einen Pastanak wird das jetzt ein Thema werden, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber du möchtest natürlich auch nicht deine Zukunft direkt wieder verbauen, also du möchtest schon noch dich weiterentwickeln. Das wird jetzt so ein kleiner Balanceakt für Don Sweeney und Marco Sturm, da müssen sie sich gut ergänzen und dann eben rausfinden, welche Spieler dann zum Kern gehören könnten, einer möglichen Meistermannschaft in Anführungsstrichen, also einem Team, was um den Titel mitspielen kann, oder welche Spieler vielleicht auch abgegeben werden können. Das wird sicherlich dann die Herausforderung in den nächsten Wochen und Monaten. Wie gesagt, ich fand es sehr, sehr positiv, die komplette Spielzeit. Und auch wenn sie jetzt verloren haben in der ersten Runde, kann man da, glaube ich, eine gute Note vergeben. Die Buffalo Sabres, wie gesagt, da werde ich mich mit beschäftigen, wenn denn der Gegner feststeht. Und vielleicht mache ich da direkt mal weiter, denn der Gegner wurde ermittelt zwischen dem Tampa Bay Lightning und den Montreal Canadiens. Auch da nochmal kurz abgeholt, die Serie extrem eng. Drei der ersten vier Partien gingen in die Verlängerung. Beide Teams haben jeweils zwei Spiele gewonnen. Es steht 2-2 und es ging zurück nach Florida für Spiel Nummer 5. Es geht direkt munter los im ersten Drittel. Scheibenverlust in der neutralen Zone für Tampa Bay. Alex Newhook geht gut nach vorne mit dem Puck, arbeitet den ja außen am Tor, dann wieder vors Tor. Und am Ende ist es Brandon Gallagher, der dann die Scheibe über die Linie bringt. Frühe Führung für Montreal, aber weiterhin auch defensiv geprägt diese Partie. Ich glaube nur 8-6 Torschüsse in dem ersten Drittel für Tampa Bay. Auch nicht so viele Torchancen, also wieder ein Spiel sehr, sehr geprägt, auch von den Defensivarbeiten der beiden Mannschaften. Aber im zweiten Spielabschnitt zwei große Chancen für Montreal in Führung zu gehen. Dabei auch eine Chance in Unterzahl. Auch ein Powerplay können sie erfolgreich verteidigen. Dann aber einen Angriff 2-1 für Tampa Bay und Dominic James mit seinem ersten Tor in den Playoffs. 6:49 gespielt. Keine 11 Sekunden später steht es wieder 2-1 für Montreal. Sensationelles Tor von Kirby Duck. Geht erstmal außen schön vorbei. Kickt sich dann mit dem Schlittschuh den Rebound selber auf den Stock vorne drauf. Und ja, steht wieder 2-1, also wieder eine Führung für Montreal, die hält aber nicht bis zum Ende des zweiten Drittels. Jake Guentzel mit dem Ausgleich, fast eine Kopie des 1-1, auch wieder eine 2-auf-1-Situation, wo er sich dann für einen Schuss entscheidet. Ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen in der Serie bisher von Jake Guentzel, also das zweite Tor erst im fünften Spiel, natürlich klar defensiv geprägte Serie, aber er ist genau einer dieser Spieler, die treffen müssen für Tampa Bay, die zu denen gehören, die zuverlässig auf dem Scoresheet sein müssen. Und deswegen gut für den Lightning, dass da das zweite Tor in dieser Serie von Jake Guentzel fällt. Und es geht mal wieder mit einem knappen Stand ins letzte Drittel 2-2. Da hat Tampa die Riesenchance zur Führung. Ersten Pfostentreffer, Rebound von außen, empty net. Kucherov hat die Chance und er trifft den Puck nicht richtig. Nikita Kucherov. Und auch das ein Thema. Ich hatte vor der Serie berichtet, seine Leistung in den letzten Jahren in den Playoffs. Natürlich, ganz klar, reguläre Saison, alles gut. Und auch in den Playoffs war das jetzt nichts, wo man sagen muss, das ist super schlecht. Aber er hat nicht mehr diese Aura, die er in den Meisterjahren hatte und auch drumherum noch, dass er eben jemand ist, der dann trifft und dann scored, wenn es drauf ankommt für Tampa Bay. Das ist ihm ein bisschen abgegangen, muss ich sagen, in den letzten Jahren und auch in dieser Szene. Das kann das 3-2 sein, da kann die Partie in Richtung Tampa Bay kippen. Ja, und 30 Sekunden später haben wir eine Szene auf der anderen Seite, was man übrigens auch sagen muss, Dobisch mit sehr, sehr guten Paraden, auch in dem Spiel und auf der Gegenseite Andrei Vasilevskiy für mich mit einem Fehler. Erstmal beim Wechseln sind die Jungs von Tampa Bay zu langsam, Texier kommt da alleine durch und macht dann das 3-2 und das ist für mich ein Schuss, den muss Vasilevskiy haben. Und auch da wieder dieser Nimbus, diese Unangreifbarkeit, die Tampa Bay ein Stück weit hatte die letzten Jahre, wo man gedacht hat, okay, gut, Florida hat das Ganze so ein bisschen zerstört, aber kein anderes Team ist so gut wie Florida. Montreal ist es in dieser Serie auch sehr gut gelungen und sie gehen eben wieder mit 3-2 in Führung, schaffen es dann auch, dieses Spiel über die Zeit zu retten und fliegen tatsächlich zurück nach Kanada mit der Chance, Tampa Bay aus den Playoffs zu schmeißen und zwar wieder in der ersten Runde. Und da waren natürlich die Vorzeichen klar vor dieser sechsten Partie. Montreal euphorisiert die gesamte Stadt. Sie wollten alle eben entsprechend den Erfolg feiern in diesem Spiel Nummer 6. Die wussten auch, naja, wenn wir Tampa Bay ein siebtes Spiel zu Hause geben, dann kann das sehr, sehr gefährlich werden. Dann kann das etwas sein, wo Tampa Bay dann die ganze Erfahrung ausspielt und wo wir am Ende dann vielleicht doch wieder den Kürzeren ziehen. Deswegen möglichst schnell diese Serie dicht machen, möglichst auch an der Stelle diese Serie zu Hause dicht machen. Aber so einfach ist das natürlich nicht, denn Tampa Bay weiß auch, wie man auswärts gewinnt. Und sie wissen auch, dass ein Spiel 7 so ein bisschen eigene Regeln hat. Und dieses Spiel, das hatte spezielle eigene Regeln. Es war nämlich ein Spiel ohne Tore. Und zwar 60 Minuten lang. Es war so, dass beide Mannschaften Treffer hätten erzielen können. Tampa Bay mit den größeren Chancen, würde ich sagen, vor allem auch zu Beginn der Partie, die ersten zwei Drittel, wenn man bei 5 gegen 5 gucken, 12-3 Torchancen, hochkarätige Torchancen für Tampa Bay, aber sie haben nicht getroffen, haben ihre Gelegenheiten an der Stelle nicht genutzt. Ich weiß gar nicht, ich will nochmal einmal reinschauen, wie viele Powerplay-Möglichkeiten es dann da auch gab. Ja, beide jeweils mit 2, beziehungsweise dann zu Beginn der Verlängerung sogar die Powerplay-Gelegenheit da für Tampa Bay eben ganz, ganz früh zu Beginn des Extra-Abschnitts und die Gelegenheit konnten sie nicht nutzen. Dann gab es danach auch 2-3 gute Chancen, auch zum Beispiel für einen Kucherov, der da eine Gelegenheit hatte, wo er richtig gut durchgeht, aber dann an Dobe scheitert. Also nochmal, diese Unangreifbarkeit, die ist an der Stelle nicht da und dann gibt es aber trotzdem eine Situation, wo Tampa Bay das Ganze sehr, sehr schön ausspielt. Es ist nicht eine Reihe der Superstars, sondern es ist am Ende die vierte Reihe, meine ich, die dann diesen Siegtreffer, das 1-0 erzielt in der Verlängerung für Tampa Bay. Das ist dann das einzige Tor in dieser Partie gewesen. Am Ende erzielte den Treffer Cage Gonsalves, Vorlagen Dominic James und Brandon Hagel. Und das 1-0 bedeutet, wir bekommen ein siebtes Spiel. Das nehme ich mal vorweg. Das einzige siebte Spiel in der ersten Runde in den NHL Playoffs. Und dieses siebte Spiel, das findet dann eben statt in Tampa Bay. Und der Lightning, der kann dort dann zu Hause eine Runde weiterkommen und Montreal muss eben wieder diesen weiten Flug antreten, runter nach Florida. Und natürlich haben sie da auch Zeit, lange drüber nachzudenken, wie viele Gelegenheiten da waren, in diesem Spiel 1-0 zu verlieren. Da sind natürlich in der Verlängerung auch ein paar Schüsse dabei, die für Montreal hinters Tor, hinter die Torlinie vor allem auch gehen konnten. Aber trotzdem sei erwähnt, Dobesch in einem Do-or-Die-Game, also für Tampa Bay, da Andrei Vasilevskiy auch quasi die Stirn zu bieten und dann am Ende eben durch so ein Tor, wo es einen Rebound gibt, zu unterliegen, das ist schon ganz, ganz stark gewesen. Und Vasilevskiy wieder, wir kennen ihn, da ist er dann doch in der Lage, auch wenn der Fehler in Spiel Nummer 5 da war, in einem Spiel danach wieder eine sehr, sehr gute Leistung zu zeigen. Also Spiel Nummer 7 dann in Tampa Bay. Und der Lightning ist in diesem siebten Spiel das bessere Team zu Beginn. Einige Torchancen für Tampa Bay. 9-3 Torschüsse zum Ende hin im ersten Drittel. Aber es gibt einen Versuch von der blauen Linie von Montreal und Nick Suzuki fälscht den Puck ab. Und dann wird er, glaube ich, noch abgefälscht, auch von einem Spieler von Tampa Bay. In dem Fall keine Chance für Andrei Vasilevskiy. Und Montreal geht in Führung in diesem siebten Spiel, genau, von J.J. Moser springt der Puck dann da ins Tor und nach 18:39 in Spielabschnitt Nummer 1 haben wir den Treffer für die Canadiens. Dabei bleibt es auch erstmal im ersten Drittel. Zweiter Spielabschnitt, Tampa Bay weiterhin überlegen und Ich hatte das in der schwedischen Finalserie im ersten Spiel, da gab es ein Drittel, das letzte Drittel, da hat eine Mannschaft keinen einzigen Torschuss abgegeben, Rögle. Und dann habe ich so gedacht, okay, gut, das ist jetzt hier die Svenska Hockey-Liga, ist eine Ausnahmesituation, du hast das beste Team der Vorrunde und die sind richtig gut drauf, spielen zu Hause, alles in Ordnung. Tatsächlich gab es das jetzt auch in den NHL-Playoffs und zwar in diesem Drittel keinen Torschuss im zweiten Spielabschnitt für die Montreal Canadiens. Und letztlich ist dann auch Tampa Bay in der Lage auszugleichen. Es ist Dominic James, ein hartes Stück Arbeit in Überzahl. Die zweite Formation ist das dann, eine richtig schöne Deflection direkt vor Dobisch, das 1:1. Sie hatten noch 2, 3, 4 andere Gelegenheiten. Keine hundertprozentigen Gelegenheiten, keine richtig klaren Dinge. Aber es war eben wirklich so, dass Tampa Bay am Drücker war, dass man da schon gemerkt hat, dass die sehr, sehr viel auch investieren in diese Partie. Montreal sehr diszipliniert, hat versucht, viel wegzunehmen, viel zu blocken, dann auch immer aus dem Perimeter die Chancen zuzulassen für Tampa Bay. Und das ist ihnen sehr, sehr gut gelungen. Aber natürlich auch an der einen oder anderen Stelle hat Tampa Bay da Chancen nicht verwerten können. Und ja, wie es so häufig ist, auch im letzten Spielabschnitt die besseren Gelegenheiten erstmal für Tampa Bay und dann gibt es eine Szene, ja, so 9 Minuten vor Ende, Montreal mal wieder im Angriff, auch ein Torschuss, der geht hinters Tor von Tampa Bay, hinters Tor von Andrei Vasilevsky und dann wird der Puck in dem Fall dann von Alex Newhook in Richtung Vasilevsky geschlagen, würde ich mal sagen, und ja, der springt Vasilevsky hinten ans Bein und von da aus hinter die Torlinie das 2:1 für die Montreal Canadiens. Ein absolutes Playoff-Tor. Das hat mit Schönspielen nichts zu tun. Das ist nur Wille. Das ist natürlich auch ein Stück weit Zufall. Viel, viel Glück auch mit dabei und diese Führung für Montreal. Kurze Zeit später Riesengelegenheit zum Ausgleich für Tampa Bay. Die können sie nicht nutzen und am Ende gibt es nochmal eine Szene, die ja hätte in die Playoff-Geschichte eingehen können, wenn denn Tampa Bay doch noch ausgeglichen hätte, denn Juraj Slafkovský, der fährt aufs Empty-Net-Goal quasi zu. Brandon Hagel ist der Einzige, der zwischen ihm und dem 3:1 steht, kurz vor Ende dieser Partie. Und Slafkovský macht eine Bewegung, ja im Prinzip wie gegen einen Torhüter. Links, rechts, geht auf die Rückhand, geht dann wieder auf die Vorhand und das Ding ist quasi drin. Und Brandon Hagel, sensationeller Einsatz, mit dem Schläger noch, rutscht unten auf dem Eis lang, verhindert dieses sichere Empty-Net-Goal. Und da waren noch 30 Sekunden knapp zu spielen und natürlich gab es dann nochmal die Chance, rüberzufahren für Tampa Bay. Und wie gesagt, es gab auch noch ein Face-Off in der offensiven Zone. Es gab noch einen Schlagschuss, der abgeblockt wurde. Wenn da der Ausgleich gefallen wäre, wow. Also es gibt ja noch eine Szene aus, ich weiß gar nicht mehr von wann das war, keine Ahnung, 99, 2000, 2001 oder so, gab es eine Partie zwischen Dallas und Edmonton. Ich meine, das war sogar in der regulären Saison damals, wo Dallas dann dieses Empty-Net-Goal nicht macht. Edmonton geht nach vorne, macht den Ausgleich und gewinnt die Partie dann in der Verlängerung, meine ich. Also so ähnlich war diese Szene. Glück in dem Fall für Slafkovský, dass da nichts weiter draus geworden ist. Und tatsächlich gelingt es Montreal auswärts in Spiel Nummer 7 Tampa Bay aus den Playoffs zu schmeißen. Das ist die 4. Erstrundenniederlage für den Lightning in Folge. Erst gegen Toronto, dann 2-mal gegen Florida. Und jetzt gegen Montreal. Das bedeutet auch, dass erstmals seit 2019 keine Mannschaft aus Florida im Stanley Cup-Finale stehen wird. Es war ja 3-mal hintereinander Tampa Bay, dann 3-mal hintereinander die Panthers. Und jetzt wissen wir schon, es ist keine Mannschaft aus Florida, die im Finale stehen wird, egal ob sie den Titel gewinnt oder nicht. Montreal zieht in Runde 2 ein, über die werde ich dann reden, wenn es die Vorschau gibt, gegen die Buffalo Sabres. Die Sabres haben Heimrecht gegen Montreal, das wird dann die Serie in Runde 2 sein, neben Carolina gegen Philadelphia im Osten. Nur kurz zu Tampa Bay. Natürlich eine Saison geprägt von vielen Verletzungen. Victor Hedman hat in der ersten Runde jetzt zum Beispiel gar nicht mitgespielt. Auch da haben sie einige Spieler gehabt, die angeschlagen waren. Kann man eigentlich kaum auflisten sozusagen, die ganzen Akteure, die da gefehlt haben. Das ist alles richtig. Auf der anderen Seite, du hattest auch die Chance, die Division zu gewinnen. Du hast immer noch deinen Kern, wo du normalerweise sagen müsstest, einen Kucherov, einen Vasilevskiy, einen Ginzel, alle die, die ich erwähnt habe. Das sollte vielleicht auch reichen für einen Division-Titel und es sollte auch reichen für Runde 2. Und wie gesagt, wenn ich jetzt einfach reinschaue auf die, die getroffen haben, dann ist es im Grunde so, dass Brandon Hagel der Einzige war, der Tore erzielt hat, 6 an der Zahl in 7 Spielen. Wenn er aber dann in den letzten Spielen auch nicht trifft, wird es sehr, sehr schwer zu gewinnen. Jake Ginzel hatte ich kritisiert mit nur 2 Toren. Der war Topscorer mit Hagel zusammen, hatte zumindest 6 Vorlagen. Kucherov, ja, 6 Punkte in 7 Spielen ist auch nicht so schlecht. Aber nochmal, da sind eben andere Erwartungen. Und er muss dann, wenn die anderen dahinter auch nicht wirklich treffen, etwas mehr leisten. Und das ist wirklich der Punkt. Du hast eben vorne Brandon Hagel gehabt mit den 6 Toren. Wie gesagt, Ginzel 8 Punkte. Das ist auch noch in Ordnung. Dann kommt schon Dominic James mit 2 Toren. Das war der einzige außer Ginzel und Hagel, der mehr als einen Treffer erzielt hat. Und dann eben, ja, alles nur noch einzelne Tore. Und du hast einen Cirelli ohne Tore. Du hast einen Ryan McDonagh. Natürlich, klar, sind auch nicht diejenigen, die jetzt zu den Megascorern gehören, aber es sind halt keine Punkte da. Jani Gurt hat nichts dabei, Nick Paul nichts dazu beigetragen. Corey Perry haben sie zurückgeholt, 7 Spiele, aber nicht einen einzigen Punkt. Also da fehlte auch die Tiefe dann bei Tampa Bay, das ist sicherlich etwas. Und wie gesagt, Vasilevskiy zum Beispiel auch den Fehler eben in Spiel Nummer 5. Er hat einen plus 4,1 Wert, was das Goaltending betrifft. Das war auch wieder akzeptabel, aber eben nicht so herausragend, wie das schon mal der Fall war. Und das sind dann diese Kleinigkeiten, die sich summieren. Tampa Bay verschwendet eine Riesengelegenheit, weil sie wissen, Florida wird wahrscheinlich in der nächsten Saison zurückkommen, stärker zurückkommen, so wie in den letzten Jahren auch. Und diese Lücke, diese Möglichkeit und Riesenchance, da zumindest mal etwas weiterzukommen in den Playoffs, die ist jetzt eben vergeudet worden und sie müssen schauen, wie sie da weitermachen. Es wird sicherlich so sein, dass es da den einen oder anderen Trade gibt. Ich habe jetzt die Cap-Situation nicht im Kopf, aber Tampa Bay wird noch wieder versuchen, das Fenster etwas offener zu halten. Aber wie gesagt, also the writing is on the wall. Bei Hedman sieht man es jetzt schon. Kucherov, wie gesagt, reguläre Saison, alles ganz toll. Playoffs in den letzten Jahren bleibt ein bisschen was zu wünschen übrig. Aber natürlich auch da nochmal einzuordnen. Das ist auf sehr hohem Niveau. Der Mann hat 2-mal einen Stanley Cup gewonnen. Und da ist es natürlich so, dass das eben, wenn man das mit anderen Spielern vergleicht, die noch nichts gewonnen haben, eine etwas andere Situation ist. Aber die Kritik muss er sich auch gefallen lassen. Es ist ja sein eigener Maßstab, an dem er gemessen wird. Deswegen diese Anmerkungen zu seinen Leistungen. Damit also in der Eastern Conference die erste Runde komplett. Wie gesagt, Carolina gegen Philadelphia, da ist es ja schon losgegangen am Samstag. Und dann haben wir jetzt feststehen die Playoff-Serie Buffalo Sabres gegen die Montreal Canadiens. Wir gehen in den Westen und da fehlte noch der Gegner, der Anaheim Ducks. Der wurde ermittelt in der Playoff-Serie zwischen den Vegas Golden Knights und dem Utah Mammoth. Stand der Serie war 2-2. Und dann war es so, dass Vegas Spiel Nummer 5 gewonnen hatte in Double OT. Ah, da hatte ich noch drüber berichtet, genau. Shorthander von Brett Howden in Double OT. Also Matchball in Salt Lake City für die Vegas Golden Knights in Spiel Nummer 6. Und Brett Howden ist ein gutes Stichwort, der macht direkt in dieser Partie sein nächstes Tor, Führung zum 1-0 nach 15 Minuten, holt sich dann einen Rebound von außen hinterm Tor und sorgt dann dafür, dass die Scheibe hinter die Linie gearbeitet ist quasi und die Führung für Vegas eben. Dann im zweiten Drittel Mitch Marner mit seinem ersten Tor in den Playoffs und ihr erinnert euch an diese ganzen Statistiken in Toronto, wo er in den Spielen 5-7 wenig zum Erfolg beigetragen hat. Hier in dieser Partie mit einem Schlagschuss. Nur das ist auch etwas, was Utah überhaupt gar nicht passieren kann. Mana fährt da durch das Drittel von Utah und es ist kein Überzahlspiel und trotzdem kann er aufziehen zum Schlagschuss. Der geht dann noch durch die Beine des Verteidigers, ist glaube ich auch noch leicht abgefälscht. Da ist Wellmaker ohne Chance. Das 2:0 für Vegas. Geiler Yamamoto verkürzt nochmal auf 2:1. Relativ früh noch im letzten Spielabschnitt, aber dann gibt es durch Colton Sissons das 3:1, Mana mit dem 4:1, sind im Prinzip beides ähnliche Tore, Schüsse, Rebound von außen, Puck ist dann drin und noch einen Empty Net Goal von Cole Smith obendrauf. Erstmals muss Vegas nicht aufholen, weil sie nicht zurückliegen, sondern vergleichsweise einfach diese Partie dann mit 5:1 gewinnen können. In der Serie dann auch verdient der Erfolg und eine Serie, die von Utah so ein bisschen verschwendet wurde am Anfang. Wie gesagt, sie haben Führungen gehabt in den ersten 4 Partien. Sie konnten die teilweise im letzten Drittel nicht nach Hause bringen. Das Spiel in Double OT, wo du einen Shorthander bekommst, das darf dir niemals passieren. Das ist sicherlich etwas, wo sie viel, viel lernen müssen. Da war wesentlich mehr drin. Also diese Serie hätte Utah, ich will nicht sagen locker, aber mit ein bisschen Disziplin und ein bisschen Fokus gewinnen können. Natürlich, klar, Vegas kommt zurück. Vegas mit einem Comeback in vielen Partien. Vegas mit einem Comeback in der Serie. Und erarbeitet sich dann auch diese zweite Playoff-Runde. Aber ganz ehrlich, das Goaltending in dieser Serie war das schlechteste Goaltending in den gesamten Playoffs bisher. Das ist so unfassbar, was da für Tore gefallen sind. Zum Beispiel dieses 2:1 für Utah, also der Anschlusstreffer. Carter Hart von außen, das sind Fehler. Also Carter Hart hat als Goalie von Vegas einen Wert von -1,6. Der hat die Serie gewonnen. Und Karel Wellmaker hat -2,1. Der hat die Serie verloren. Also Lukas Dostal ist mit -4,1 dahinter. Wir können über die Goalies von Edmonton reden, noch und nöcher. Aber die Tore, finde ich, die hier in dieser Serie fallen, das ist schlimmer als das, was bei Edmonton gegen Anaheim los war. Weil da zumindest auch öfter noch Tempo mit dabei war. Hier hatte ich auch das Gefühl, da waren Treffer mit dabei. Da war jetzt nicht unbedingt ein Rush oder eine 2-auf-1-Situation. Fand ich sehr, sehr schlecht. Und ich finde auch, man hat gesehen, dass diese Teams auf einem schlechteren Niveau spielen als in anderen Serien. Wenn ich dann Dallas gegen Minnesota gesehen habe, es ist eben so, das Playoff-Seeding ist so, wie die NHL das festgelegt hat, aber ganz ehrlich, da kommt jetzt ein Team, vielleicht sogar ins Western Conference Final, was da nichts zu suchen hat. Punkt. Also man kann natürlich sagen, ja, die gewinnen ihre Serien, ja, aber die kriegen Gegner, die eigentlich die anderen Teams haben müssten und dann würden sie nicht weiterkommen. Dann würden sie jetzt in Runde 2, wäre die normale Paarung, jetzt wahrscheinlich Minnesota gegen Vegas und die Avs hätten Anaheim bekommen. Aber es ist so, wie es ist. Es ist traurig, das muss man an der Stelle schon sagen. Aber ja, was soll's. Die Teams können ja nur das machen oder nur die Gegner bespielen, die sie auch haben. Kurz zu Utah, auch da sicherlich eine erfolgreiche Saison, gilt nicht ganz das, was bei Boston gilt, da ist natürlich die Sensation größer. Bei Utah hat man schon in den letzten Jahren immer mal wieder getippt, dass sie vielleicht irgendwann mal die Playoffs erreichen können. Das haben sie geschafft in einer harten Central. Auch das muss man sagen, dass ja die Central Division eben auch gespickt ist mit guten Teams, sich da durchzusetzen, sich da dann eben auch zumindest einen Wildcard-Platz zu arbeiten. Das ist aller Ehren wert. Was man aus deutscher Sicht sagen muss, dass am Ende J.J. Paterka sehr enttäuschend gespielt hat, sowohl in den Playoffs als auch gegen Ende der Saison. Er hat 6 Partien gemacht, 13 Minuten, 37 an Eiszeit, -3, 2 Strafminuten hat er gehabt, 5 Torschüsse in der Serie in 6 Partien. Also das ist wirklich, wirklich schlecht, das muss man so deutlich sagen. Er hat auch in der regulären Saison abgebaut, er hat zwar seine 25 Tore gemacht, wie gesagt, es ist dann genauso wie vorhin bei Kucherov. Ich messe Paterka an dem, was er in den letzten Jahren gezeigt hat. Da waren es 28 Tore, da waren es 27 Tore, 68 Punkte waren es im letzten Jahr, jetzt sind es in diesem Jahr 2 Tore weniger, es sind 21 Punkte weniger als er in der letzten Spielzeit hatte. Die Schussquote übrigens ist sogar ein Stück besser gewesen als in der Vorsaison, also was die reguläre Saison betrifft. Er hat weniger Eiszeit bekommen am Ende. Ja, das ist richtig. Das liegt aber eben dann auch daran, dass er zum Schluss nicht mehr so zum Erfolg beigetragen hat bei Utah. Also da ist vielleicht so ein bisschen jetzt auch ein Punkt, wo er sich nochmal neue Dinge überlegen muss, wo er vielleicht auch im Sommer anders trainieren muss. Jetzt muss man abwarten. Ich weiß nicht, inwieweit er jetzt auch die Weltmeisterschaft mitspielen wird, ob da was möglich ist, dass er sich da Selbstvertrauen holt. Kann ich schwer einschätzen, muss ich sagen. Übrigens, da habe ich null Ahnung von, habe ich mich überhaupt noch nicht beschäftigt. Das Einzige, was ich sehe, ist im Moment, dass ein paar von den kanadischen Spielern dann jetzt sich langsam bereit erklären, in der Schweiz zu spielen. Tut mir echt leid, habe ich mich null mit beschäftigt. Wie gesagt, erste NHL-Playoff-Runde ist immer, wenn ich sagen, die Hölle, aber sehr, sehr viel Aufwand. Also es macht sehr, sehr viel Spaß, ne? Aber es ist logistisch gesehen natürlich mit den Vorschau-Sendungen immer sehr, sehr schwer. Deswegen mal schauen, wie da dann auch die deutsche Nationalmannschaft sich aufstellt. Peterka gegen Ende der Saison enttäuschend und jetzt in diesen Playoffs eben auch. Es gibt sicherlich ein paar Highlights bei Utah. Da hatten sie ein paar Spieler, einen Dylan Gunther, einen Lawson Krause. Ja, aber auch die sind dann teilweise abgetaucht. Es gab in der Verlängerung dann eben auch keinen, der getroffen hat, in der Double OT vor allem. Und beim Goaltending, Will Maker, wie gesagt, Gold Save Above Expected ist nicht so besonders gewesen. 88,5% Fangquote, 3,13 bei den klassischen Werten sprechen jetzt auch nicht dafür, dass er eine gute Serie hatte. Auch das ist ein Punkt, wo man vielleicht dann einen Backup braucht, um den mal einzusetzen und vielleicht Wellmaker auch eine Pause zu geben in einer Playoff-Serie. Aber insgesamt würde ich schon sagen, auch da positives Fazit für die Saison bei Utah. Damit haben wir auch im Westen die Serien feststehen. Colorado gegen Minnesota ist ja sowieso schon, die Serie hat schon begonnen. Und dann gibt es eben auch noch die Serie jetzt zwischen den Vegas Golden Knights und den Anaheim Ducks. Eine Pacific Division interne Serie, also auch da nicht die Gelegenheit für ein Team aus der Central, den Titel in der Pacific sich zu holen, wenn man so möchte. Es geht quasi Division intern weiter in den nächsten Runden. Und wenn wir schon dabei sind, dann will ich hier am Ende der Folge noch als Service für euch die aktuell feststehenden Spiele nennen. Wir beginnen jetzt so, wie die NHL das hier aufgeführt hat. Also, es geht los in der Serie Buffalo gegen Montreal am 7. Mai, Donnerstag, der 7. Mai um 1 Uhr morgens in Buffalo, Montreal in Buffalo. Dann am Samstag, 9. Mai, 1 Uhr morgens, wieder Montreal in Buffalo. Und am Montag, 11. Mai, 1 Uhr morgens, Buffalo in Montreal, die also immer um 1 Uhr morgens. Dann hatten wir bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also am 3. Mai morgens um 2 Uhr Philly in Carolina. Es geht weiter am Dienstagmorgen um 1 Uhr Spiel 2 in Raleigh. Dann am Freitag um 2 Uhr morgens, das ist der 8. Mai, Carolina in Philadelphia. Und am Das ist dann Sonntag um 0 Uhr. Das ist, glaube ich, die freundlichste Anfangszeit für Europa. Sonntagmorgen 0 Uhr Carolina in Philadelphia. Das ist der 10. Mai, Sonntagmorgen. Und die Serie zwischen Colorado, die beginnt am Montag, den 4. Mai, um einmal kurz übersetzen, 3 Uhr deutscher Zeit in Denver. Dann am Mittwoch, 6. Mai um 2 Uhr deutscher Zeit, Spiel 2 zwischen Minnesota und Colorado. Und am Sonntag, den 10. wieder um 3 Uhr morgens, Colorado in Minnesota. Das ist dann Spiel Nummer 3. Und weiß die Herren, warum da 4 Tage Pause sind? Also das eine Spiel am Mittwoch und das andere dann am Sonntag. Ja, das ist dann, und danach übrigens jeden zweiten Tag. Also dieser Schedule macht wenig Sinn, aber gut, herzlich willkommen in der NHL. Und die letzte Serie, Vegas gegen Anaheim, über die ich eben auch gesprochen habe. Da geht es los am Dienstag, den 5. um 3.30 Uhr. In Vegas Spiel 1, am Donnerstag, den 7. 3.30 Uhr Spiel Nummer 2 am Samstag, den 9. Mai, ebenfalls 3.30 Uhr. Da habt ihr zumindest immer die gleiche Anfangszeit. Dann in Anaheim und am Montag, den 11. Mai, 3.30 Uhr, auch in Anaheim, Spiel Nummer 4. In den Serien zwischen Buffalo und Montreal und Colorado und Minnesota sind bisher nur 3 Spiele terminiert. Ich weiß nicht, ob sie mit einem 3-Spiele-Sweep rechnen oder was die NHL da machen möchte. Es liegt natürlich daran, dass parallel auch die NBA-Playoffs sind und dass dann zum Beispiel ein Rechteinhaber wie ESPN oder TNT hat, glaube ich, die NHL-Rechte nicht mehr. Aber ESPN zum Beispiel kann dann eben natürlich auch auswählen und sagen, okay, das eine Basketballspiel, das beginnt dann hätten wir gerne das NHL-Spiel zu dem Zeitpunkt. Darauf wird natürlich Rücksicht genommen. Und natürlich müssen auch die Hallen verfügbar sein, aber diese 4-Tage-Pause finde ich sehr extrem in der Serie zwischen Colorado und Minnesota. Zum Beispiel haben wir auch den Effekt, dass bei der Serie 2 Spiele gespielt sind, bevor Buffalo gegen Montreal überhaupt beginnt. Also ja, die NHL tut sich da nicht so einen wirklichen Gefallen. In der Svenska Hockey Liga zum Beispiel hatten die das so. Also nicht, dass ich es besser finde, einfach nur mal ein anderes Modell. Da war es so, da stand von vornherein fest, wann die Finalserie gespielt wird. Und das haben die auch nicht geändert, nachdem beide Halbfinalserien in 5 Partien durch waren. Das heißt, die Teams wussten von vornherein und auch dann eben die Fernsehstation, an den Tagen sind die Spiele 1, 2, 3 und so weiter der Finalserie in der Svenska Hockey Liga. Und darauf konnte man sich dann einstellen. Mir ist schon klar, dass das logistisch in Nordamerika etwas anders ist, weil es auch eine Runde ist jetzt mit 8 Teams verteilt und so weiter. Alles in Ordnung, aber an der einen oder anderen Stelle ist es dann doch sehr amateurhaft und sehr kurzfristig, wie bestimmte Dinge da dann auch festgelegt werden. Und auch diese Anfangszeiten sind ja übrigens alle falsch, weil das keine Anfangszeit ist, sondern weil es die Anfangszeit der Übertragung ist oder die Anfangszeit des Countdowns zum ersten Face-Off. Da werde ich auch immer wahnsinnig dabei, auch wenn wir dann die Übertragung haben. Auch das wieder, auch ohne Wertung, wobei in dem Fall ist es schon eine Wertung. Auch das in der Svenska Hockey Liga, da weiß ich, jetzt zum Beispiel am Samstag war Spiel 5, 15.10 Uhr ist Beginn der Übertragung, 15.15 Uhr ist Face-Off. Da kann es ganz selten mal vorkommen, dass es vielleicht noch einen Blumenstrauß gibt, irgendeine kleine Ehrung vorher. Dann sind es 2, 3, lass es mal 5 Minuten sein, die es Verzögerung gibt. In der NHL habe ich schon Situationen gehabt, da wird gesagt, wenn du dann nachts, es soll um 1 Uhr losgehen und um 1.25 Uhr ist Puckdrop oder weiß ich was. Und das Problem dabei ist, wir kriegen auch teilweise oder sehr selten bis gar nicht diesen Schedule übertragen. Das heißt, ich weiß gar nicht, was da kommt. Ich bin teilweise gar nicht vorbereitet, wenn dann zum Beispiel noch Dinge eingespielt werden. Da werden Features eingespielt. Also auch das ist etwas, was dann für mich als Kommentator in dem Fall eine große Herausforderung ist. Wir haben dann nicht die Regie, sondern ich bekomme einfach nur das Bild. Ich bekomme den World Field und das wird eben auch etwas sein, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe, wie gesagt, das will ich jetzt noch nicht ganz verkünden, aber es kann sein, dass ich da eine sehr, sehr gute Nachricht habe, zumindest für die Schweizer NHL-Fans unter euch. Aber das werde ich dann hoffentlich dann im Conference-Final verkünden können. Und dass ich dann da, falls das Ganze, was angekündigt ist, auch stattfinden wird, auch vernünftige Informationen bekomme über den Ablauf vor den Partien, dass ich das auch nutzen kann. Auch das ist ja für mich so ein Punkt. Ich bereite mich ja vor und habe meine Statistiken, habe meine Dinge, die ich vielleicht auch dann vorher erzählen möchte. Und wenn ich zum Beispiel weiß, was da kommt von den Kollegen aus Nordamerika, dann kann ich natürlich auch darauf eingehen. Meistens ist es sehr ähnlich, weil natürlich die Geschichten, die für so eine Partie gelten, auch entsprechend von mir erkannt werden. Und die Kollegen in Nordamerika haben dann vielleicht auch einen Film, wo ich dann bestimmte Sachen, die ich mir vielleicht für eine Drittelpause oder für einen Powerbreak überlegt habe, vorziehe, weil gerade der Film zu dem Thema läuft. Aber wenn man das weiß, ist das natürlich umso schöner und dann kann man auch Mehrwert schaffen für den Zuschauer. Also das mal von mir so ein paar Informationen und ein bisschen Kritik auch dann an der NHL zum Ablauf, was eben dann auch die Fernsehübertragung betrifft. Aber auch da muss man realistisch sein. Es ist natürlich für den nordamerikanischen Markt. Die Kollegen drüben wissen Bescheid, wann was kommt. Die kennen ihre Commercial Breaks. Die wissen genau, was für Einspieler kommen. Und ja, das ist an der Stelle dann auch sehr gut geklärt. Fun Fact, letztens war es übrigens so, dass sie bei Sky bei den Übertragungen den World Feed komplett haben laufen lassen. Das lag dann, glaube ich, an der Regie von Sky. Da habt ihr dann zum Beispiel gesehen, wie die Kollegen aus Nordamerika teilweise Ansagen geprobt haben. Also das sollte auch nicht passieren. Wenn die sagen, es darf nicht passieren, aber es sollte auch nicht passieren, dann sind dann zum Beispiel die Kollegen, die dann da unten an der Bande sind, die üben dann ja manchmal auch ihre Einspieler. Also die wissen, okay, jetzt ist Powerbreak, das heißt 1,5 Minuten und die letzten 30 Sekunden stehe ich hier neben dem Eis und mache eine Ansage und dann probieren die halt einfach eine kurze Ansage aus, machen teilweise einen Tontest und was auch immer. Und das war alles zu sehen. Genauso ist es übrigens auch mit den Interviews. Teilweise sehe ich die Interviews, wenn ich dann NHL-Spiele kommentiere, doppelt. Warum sehe ich die doppelt? Weil es eine 2-minütige Unterbrechung gibt und das, was teilweise dann eingespielt wird, wenn das Spiel schon wieder losläuft, die Interviews mit den Coaches, das wird natürlich nicht aufgenommen, wenn das Spiel läuft, sondern das wird aufgenommen in einer Unterbrechung. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, es ist das Spiel unterbrochen, es beginnt ein 2-minütiges Powerbreak und direkt zu Beginn dieser Unterbrechung ist die Kollegin oder der Kollege bei einem der Coaches, dann dürfen die ja 2 Fragen stellen, die Fragen werden beantwortet und dieses Powerbreak ist aber noch nicht zu Ende. Das heißt, sagen wir mal, das Interview geht 45 Sekunden und das Schöne dabei ist dann, in dem Fall habe ich einen Vorteil, weil bei mir, ich sehe meine Werbung nicht, sondern ich sehe diesen Worldfeed. Das heißt, ich weiß, bei uns läuft Werbung dann in der Übertragung, in dem Fall wäre es dann bei MySports in der Schweiz. Die Werbung läuft für den Zuschauer, ich sehe aber das Interview schon und dann, wenn die Übertragung wieder beginnt, wenn die Werbung zu Ende ist, wird das Interview eingespielt. Und ich weiß schon, über was die geredet haben. Das heißt also, ich kann zum einen natürlich, wobei ich das nicht immer mache, übersetzen, sondern ich fasse dann eher so ein bisschen zusammen beziehungsweise interpretiere dann auch das, was der Coach da gesagt hat und kann dann eben da auch ein bisschen Mehrwert geben. Also in dem Fall ist es ein Vorteil für mich, wenn ich den Wordfeel sehe und wenn ich da dann eben die Chance habe, da mit draufzuschauen. So, jetzt habt ihr auch noch am Ende von mir so ein paar Anmerkungen und Insights bekommen, auch zum Thema, wie läuft das denn ab im Studio, was sehe ich nicht und so weiter. Da übrigens an der Stelle auch, wenn ihr Fragen habt, wenn euch etwas interessiert, losgelöst jetzt von der NHL, bei der Svenska Hockeyliga laufen die Dinge auch nicht so viel anders. Ich habe jetzt über den Schedule berichtet, aber ansonsten von der Übertragung ist es auch ähnlich. Wenn ihr wissen wollt, wie ich mich vorbereite, wenn ihr wissen wollt, was ich auch da habe, also was ich jetzt zum Beispiel dann bei mir auf dem Schreibtisch, auf dem Desktop liegen habe, wie das Ganze funktioniert, wie das auch mit der Regie und so weiter, Ton, alles möglich funktioniert. Wenn ihr da Fragen habt, sehr, sehr gerne. Das sind auch Dinge, die ich mit reinnehmen kann hier in die Sendung. Lockert das Ganze, hoffe ich jedenfalls, auch so ein Stück weit auf. Und oft ist es auch so, wenn ich das dann auch im privaten Bereich erzähle, wie das abläuft, dann sagen viele auch, ey, das wusste ich gar nicht, wie das funktioniert und so weiter. Also da auch nochmal, wenn ihr da etwas habt, was euch interessiert, sehr gerne melden, sehr gerne Feedback geben und an der Stelle dann eben mir die Chance auch da ein bisschen was zu erzählen aus anderen Bereichen. So, das war jetzt nochmal ein kleiner Ausflug am Ende. Wir haben alle 8 Playoff-Teilnehmer für die zweite Runde. Ihr habt den Schedule soweit bisher verfügbar auch von mir erläutert bekommen. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, bevor es dann wahrscheinlich im Laufe des Tages noch die nächste Vorschau gibt auf die Serie Vegas Golden Knights gegen Anaheim. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.